Thorsten begrüßt heute Felicitas Mohardt. Felicitas ist Professorin für Marketing an der Universität Lausanne sowie Vice Dean der dortigen Business School. Schon seit ihrer an der Universität St. Gallen erfolgreich abgeschlossenen Promotion forscht und lehrt sie am Schnittpunkt von Marketing und Leadership. Ihre Forschung zu Behavioral Branding, markenorientierter Führung, Personal Branding und Markenauthentizität publiziert sie in internationalen Top-Journals. Felicitas ist eine der namhaftesten Expertinnen im Feld Luxusmarketing. Sie ist Gründerin des Swiss Center of Luxury Research. Felicitas berät und trainiert Führungskräfte der Luxusindustrie in den Themenfeldern Change, Leadership und Markenführung. Die gebürtige Bayerin lebt in der Westschweiz und ist begeisterte und überaus talentierte Jazz- und Soul-Sängerin.
Felicitas, ich freue mich, dass wir hier zu unserem Podcast zusammengekommen sind. Ich beginne mit unserer üblichen Einstiegsfrage. Hast du eine Lieblingsmarke?
Die übliche Antwort ist, es kommt drauf an. Es kommt nämlich auf die Kategorie drauf an. Wenn du mich nach einer Lieblingsluxusmarke fragst im Bereich Jewelry und Uhren, dann ist es ganz klar Chopin. Wenn es Bekleidung ist, dann kann ich dir eine kleine Freude machen. Es ist eine Zürcher Marke. Es ist Ina Kess, die ich heute von Kopf bis Fuß trage.
Wahnsinn. Wenn wir mal aus dem Luxusbereich herausgehen, hast du auch irgendeine Marke, die normalsterbliche Menschen auch nicht finden könnten?
Volvo ist so eine Nostalgie-Marke, das sind nämlich meine Eltern immer gefahren.
Kannst du dich an irgendeinen Service-Failure erinnern, der dich so richtig geärgert hat?
Weißt du was, das hat sogar was mit dir zu tun. Aber du bist nicht schuld am Service-Failure. Kannst du dich erinnern, als ich bei dir Doktorandin war, da hatten wir den Best Paper Award bei der AMA-Konferenz gewonnen, der in San Diego stattgefunden hat. Und ich bin damals über New York geflogen. Das war dann Mittwoch, als ich weiterfliegen sollte. Und genau da ist ein Blizzard über New York gestoben. Und du glaubst es nicht, American Airlines hat es nicht geschafft, mich bis Samstagabend bis nach San Diego zu bringen, um diesen Award in Empfang zu nehmen. Das Beste, was American Airlines hingekriegt hat, war mir einen Flug nach San Juan zu verschaffen, allerdings am Mittwoch davor.
Toll. Amerikanische Airlines sind da ja berühmt für. Hast du einen Leitspruch?
Tatsächlich bin ich auf den gestoßen, das ist noch gar nicht so lange her, in einer Meditations-App. Und dieser Spruch lautet, just begin again. Weil es ja immer so Situationen gibt, in denen man sich denkt, das ist jetzt irgendwie scheiße gelaufen, das ist irgendwie zu spät, um wieder anzufangen. Und dieser Spruch heißt aber genau, dann solltest du einfach wieder anfangen, weil es ist nie zu spät, um nochmal anzufangen.
Gibt es eine Persönlichkeit, die dich beeindruckt und die du vielleicht einmal gerne zu einem Abendessen treffen würdest?
Das mag jetzt ein bisschen profan klingen, aber es ist tatsächlich Victoria Beckham.
Das musst du mir jetzt erklären. Als Spice Girl oder als Gattin von David Beckham?
Als Komplettprodukt. Also die hat sich so transformiert und ist ja seit Jahrzehnten einfach ganz oben mit dabei, aber wirklich als Self-Made Woman. Die schwimmt ja nicht irgendwie auf einer Glückssträhne mit, sondern die hat sich das echt alles selber aufgebaut. Und die ist auch so eine, die sich auch traut, so zu sein, wie sie ist, was nicht allen gefällt. Und ist einfach wahnsinnig erfolgreich in allem. Die hat, na gut, das ist auf Instagram, ich weiß nicht, wie die Wahrheit ist, aber die Family schaut perfekt aus, hat ihr perfektes Business aufgezogen, schaut super aus, ist witzig. Ich finde, die macht schon ziemlich viel richtig.
Hast du ein Lieblingsbuch?
Das ist The Courage to be Disliked. Das Buch ist von zwei Japanern, und zwar von Ichiro Kishimi und Fumitake Koga. Das ist ein Diskurs zwischen einem alten Philosophen und einem jungen Mann, der sich so über die üblichen Dinge im Leben aufregt. Auf jeder Seite ertappt man sich und denkt, Mist, mir geht's genauso. Und das ist eine ganz spielerische, überhaupt nicht belehrende, aber höchst intelligente und unterhaltsame Art, an die Philosophie ranzukommen, aber auch an so Selbsterkenntnisse. Und die Selbsterkenntnis, mit nicht allen Leuten gefallen zu wollen, tut mir wahnsinnig gut in meinem Leben.
Hast du eine Lieblingsband?
Mein Lieblingsartist ist Eartha Kitt. Ich bin ja so eine Soul-Mama-Frau. Wenn du mich aber nach einer Lieblingsrockband fragst, dann ist natürlich für mich der Klassiker The Queen.
Oh, zum Thema Queen gibt es hier in der Podcast-Community Dirty Deeds Non-Well sehr geteilte Ansicht. Also Hannah ist Queen-Fan.
Ja.
Ja, gegen die Queen kann man nichts haben. Hast du einen Lieblingsspielfilm?
Da ist der Klassiker tatsächlich Dirty Dancing.
Wegen Patrick Swayze oder wegen der überschaubaren Handlung?
Also das drückt wahrscheinlich schon so jeden Mädchentraum aus, von dem Dirty Dancer irgendwie hinweg geküsst zu werden und durch die Lüfte getragen zu werden. Und ich fand einfach die Musik Hammer. Das ist mein, das ist halt ganz soulig und ganz rock'n'rollig und das ist einfach meine Roots von der Musik.
Gehst du gerne shoppen?
Ja, aber besonders gerne im Ausland und an Flughäfen. An Flughäfen, da ist man oft in so einem anderen Stadium, wie auf so einem anderen Planeten. Ich liebe es zum Beispiel auch in Hotels zu sein. Am Flughafen ist nichts real, da sind alle irgendwie auf dem Sprung. Und dann ist man immer in so einem lockeren Mood, dass man sich irgendwas kauft, was vollkommen überteuert ist und was man auch gar nicht braucht.
An der Stelle kann ich mitfühlen. Kommen wir jetzt zu den Entweder-Oder-Fragen. München oder Lausanne?
Inzwischen Lausanne, weil ich da jetzt einfach schon sehr lange bin und da gibt es den See wirklich direkt vor der Haustür und die Berge direkt vor der Haustür und nicht 1,5 Stunden entfernt.
Französisch oder Englisch?
Englisch.
Aber du sprichst auch sehr gut Französisch, oder? Mhm,
aber es ist trotzdem Triple Effort im Gehirn.
Cats or Dogs?
Beides. Früher hatte ich Katzen, heute habe ich einen Hund, der schaut aber aus wie eine Katze. Raymond, ein wunderschöner Whippet. Das ist so ein Windhund.
Sekt oder Selters?
Champagner.
Felicitas, ich habe jetzt die große Freude, unser erstes Thema einleiten zu können. Wie du weißt, bin ich ja Marketingprofessor, aber ich habe so einen blinden Fleck und das ist bei mir Luxusmarketing. Ich beobachte natürlich trotzdem, was so in den Luxusmärkten los ist. Und ich muss dir gestehen, ich bin wirklich verwirrt. Zum einen verstehe ich nicht, warum man auf Luxusprodukten die Logos so groß machen muss. Ob das jetzt Gucci oder Louis Vuitton ist, das scheint ja irgendwie notwendig zu sein. Und von meinem Gefühl her ist das Anti-Luxus. Dann habe ich beobachtet, dass es so etwas gibt wie Pre-Owned. Irgendwie klingt das für mich wie zweitklassiger Luxus. Und was ich gar nicht verstehe, ist, dass sich Menschen vor Läden, die Luxusgüter verkaufen, anstellen. Für mich wäre da schon das Luxuserlebnis im Keim erstickt, schon wenn ich nur anfange anzustehen. Und was ich noch beobachtet habe, ist, dass es in diesen Luxusmärkten offensichtlich echte Luxusmarken gibt, so wie Rolls-Royce, Hermes und irgendwie zweitklassigen Luxus. Dazu gehören dann Marken wie Gucci und Louis Vuitton, wo ich immer gedacht hätte, das ist auch toller Luxus. Und was mir überhaupt nicht einleuchtet ist, dass es jetzt dieses Schlagwort gibt von der Demokratisierung des Luxus. Kannst du mir da irgendwie helfen?
Also ich glaube, du bist nicht der Einzige, bei dem große Verwirrung herrscht. Ich glaube, sogar bei den Luxusmarken selber herrscht große Verwirrung. Überhaupt mal, was als Luxus gilt. Viele Marken wissen selber nicht mal, ob sie Luxus oder Premium sind. Da bin ich auch immer wieder erstaunt drüber. Das hat auch viel mit der internen Kultur zu tun. Zum Beispiel sind viele der deutschen Marken, die von außen gesehen jetzt als Luxusmarken eindeutig gelten würden, oft gar nicht mal selbst intern als Luxusmarken anerkannt, sondern halt als Performance-Marken, also ein deutscher Autohersteller zum Beispiel, wo die Ingenieure innen drin, ist es total egal, dass das Luxus ist, sondern die sagen einfach, wie es machen die besten Autos.
Wenn wir von Porsche sprechen, verstehe ich das.
Genau.
Wenn wir von BMW sprechen würden, würde ich es nicht verstehen. Also BMW wäre für mich die stereotype Premium-Marke und ich meine das vollkommen positiv. Porsche wäre für mich eine Luxusmarke.
Das ist die Außensicht. Wenn du die Innensicht anschaust, dann habe ich das Gefühl, dass eben gerade solche Kulturen wie bei Porsche erst vor kurzem damit anfangen, sich selbst als Luxusmarke auszudrücken, weil es nicht in der deutschen Kultur verankert ist. Luxus ist ja schon sowas flamboyant, italienisch oder französisches. Damit haben die Deutschen oder Schweizer per se ein Problem. Ganz interessant ist zum Beispiel auch in Deutschland das Komitee der sogenannten Luxusmarken. Das heißt nicht irgendwie Komitee Colbert oder Alter Gamma, sondern das heißt der Meisterkreis in Deutschland. Das drückt schon mal selber was aus.
Mir gefällt das. Also wenn ich so einen Begriff wie Meisterkreis höre, dann spricht mich das wirklich im tiefsten meiner Seele an und ich kann dann auch Luxus verstehen. Dann ist das für mich ja eigentlich ein Signal dafür, dass das echter Luxus ist. Weil du ein Produkt bekommst, wo wirklich Meister Hand angelegt haben.
Da gehe ich auch voll d'accord mit dir. Und ich habe eine ziemlich Oldschool-Ansicht davon, zumindest was für mich als Luxus gilt. Diese Verwirrung kommt ganz stark davon, du hast es selber angesprochen, von diesem Thema Demokratisierung, dass halt viele Luxusmarken so eine Downward-Extension gemacht haben, sich in Märkte und in Kundengruppen entwickelt haben, die klassisch nicht in diese Kundengruppen gehört haben. Man spricht da ja auch von diesem Accessible Luxury. Da gibt es zum Beispiel eigene Marken, so wie Michael Kors zum Beispiel. Die sind verhältnismäßig teuer, aber die sind nicht unachievable. Das ist so der erste Schritt hin. Und dann, da kostet halt ein Kleid irgendwie 300 oder 400 Franken. Marge zum Beispiel auch oder Sandro, die sind alle so in dem Range. Dann kommen so die Guccis, das toppt dann nochmal, aber die richtig, richtig teuren Marken, das ist wie so eine Pyramide. Da landen wir dann oft bei diesen unabhängigen Häusern wie Chanel oder eben Hermes, die nicht zu diesen großen Gruppen gehören. Sobald, das ist jetzt aber wirklich meine Sicht auf die Dinge, sobald solche Marken zu großen Konglomeraten gehören, dann unterliegen sie halt natürlich dem ganz klassischen Kapitalmarktdenken. Da müssen Ergebnisse her, da wird mit KPIs gemessen, da muss jedes Jahr Growth her. Das ist entgegen der ursprünglichen Luxusdenke, weil Luxus braucht Zeit, Luxus braucht einen unabhängigen Geist, braucht das Charisma eines Kreateurs. Dafür hat der Finanzmarkt keine Zeit. Das merkt man, dass diese Marken, die dann zu diesen großen Konzernen auch gehören, dann halt auf Masse gehen. Und auf Masse gehst du halt am besten, indem du nach unten halt Einsteigerprodukte machst oder halt dann Schlüsselanhänger und lauter solche Licensing-Produkte, die dann teilweise gar nicht mehr selbst hergestellt werden, sondern wird nur die Marke drauf geklatscht. Aber da kann man halt viel Geld machen, vor allem auch jetzt in Ländern, wo eine gewisse Kaufkraft entstanden ist, die halt vor einiger Zeit nicht da war.
Wenn ich an der Stelle noch ein Sorgenkind von mir unterbringen darf, da würde mich auch deine Einschätzung interessieren. Wir leben ja auch in einer Welt der Inflation von Kollaborationen. Gerade wenn wir an die großen Luxuskonzerne denken, die ja Dutzende von Marken haben, auch so in der Hierarchie schön sortiert. Die eine ist weiter oben, die andere ist weiter unten. Der Gedanke, die eine hilft der anderen, ist ja schnell da und wir sehen ja auch viele Beispiele dafür. Und dann natürlich auch Kollaborationen, immer sehr gern Luxusmarken mit irgendwelchen Sportmarken zum Beispiel. Wie ordnest du das ein? Also für mich ist es auch wieder so ein Beispiel für runterkommen sie immer.
Da gibt es gute und da gibt es schlechte. Die Guten, diejenigen, die wirklich originell sind und die irgendwann Cultural Code geknackt haben. Also um eine Subkultur verstanden zu haben, da braucht es auch eine Sensibilität für diese Subkultur. Also zum Beispiel Kollaborationen. Gucci North Face fand ich irgendwie noch cool. Oder die Klassiker waren natürlich die Streetwear-Geschichten, den Luxusfirmen. Ja, die haben eine größere kulturelle Bedeutung. Zum Beispiel dieser Dapper Dan, der war ja schon in den 80er Jahren derjenige, der das große Enfant Terrible war, weil er diese ganzen Luxusmarken eigentlich geklaut hat. Ja, der hat den großen Legal Lawsuit, weil er seine Designs gemacht hat, indem er diese Luxus-Brands verballhornt hat, einfach diese Logos genommen hat, aber halt natürlich überhaupt nicht legal das durfte. Und der ist von diesen Luxusmarken dafür verklagt worden. Jetzt, 30 Jahre später, kommen sie wieder und machen mit ihm halt Kollaborationen. Gucci und Dapper Dan war das dann. Aber auch als Signal dran, dass dieser Typ genial war damals. Und dass sie mit ihm jetzt eigentlich eine Rehabilitation machen dessen, was er damals schon kreiert hatte. Da ist Bedeutung dahinter, ist eine kulturelle Bedeutung dahinter.
Wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, eine Kollaboration mit der richtigen Marke, also Street Credibility oder North Face, Mountaineer Experience im Hintergrund, das macht Sinn, um die Marke in eine andere Welt zu führen, zum Beispiel sie einfach auch zu verjüngen.
Ja, solange sie kulturell relevant ist und das halt auch mit einem gewissen Augenzwinkern gemacht wird und mit einer gewissen Bescheidenheit und mit einer gewissen Ehrfurcht vor der Subkultur, mit der sie sich zusammentun.
Was würdest du sagen, ist im Automobilmarkt die Luxusmarke Nummer eins?
Für mich, wenn du sagst, so der Ultra-Luxus ist Lamborghini, das ist Bentley. Ich würde sagen, mit Bentley, da hast du es richtig geschafft. Und dann gibt es natürlich jetzt so alte Klassiker, die wieder auch kommen, so wie die alte G-Klasse von Mercedes, die jetzt aber so gesucht sind oder nochmal neu aufgelegt werden. Aber die richtig coolen sind halt wirklich die alten.
Und wenn ich jetzt, auch wenn du persönlich ja da kein Interesse hast, in den Handtaschenbereich gehe, was wäre da die Marke,
ja, du meinst? Ja, klassisch Hermes, Frankenberger. Chanel Flatbag, es sind halt so Klassiker, aber die hängen gerade an jedem Arm rum, aber eine Birkenbag ist einfach richtig schwierig zu bekommen. Da gibt es ja inzwischen auch so Tutorials oder so Bücher, die darüber geschrieben werden, wie kommt man an so eine Birkenbag ran.
Felicitas, ich freue mich, das zweite Thema vorstellen zu können. Ich möchte mit dir über Behavioral Branding diskutieren. Es ist ja fast nicht mehr wahr, 15, 18 Jahren haben wir in diesem Feld begonnen, zusammenzuarbeiten. Nicht nur wir zwei, sondern wir hatten ja tolle Partner dabei. Daniel Wenzel zum Beispiel, jetzt Professor an der RWTH Aachen. Oder Sven Henkel, jetzt Professor an der European Business School. Oder Joachim Gernstock, der damals von der Lufthansa kam und meinte, wir haben da ein Problem. Wir haben eine tolle Marke bei der Lufthansa. Und wir haben auch verstanden in der Luftfahrtindustrie, dass unsere Mitarbeitenden auch Markenbotschafter und Markenbotschafterinnen sind. Aber im engeren Sinne haben wir das nie im Markenmanagement berücksichtigt. Im Nachhinein muss ich immer noch sagen, das war so in meiner akademischen Karriere mit der größte Aha-Moment. Dann sind wir ja losgezogen, haben mit Unternehmen gesprochen wie BMW, wie der Rewe, wie der UBS, mit Hilti, mit Swisscom, Holz und Deutsche Telekom und sind ja offene Türen eingelaufen. Das habe ich nie wieder so erlebt und haben innerhalb von 3 Wochen ein sensationelles Portfolio an Projektpartnern zusammen gehabt und haben in diesem Feld geforscht, dass es ein Second Audience wichtig ist, wenn wir Werbung machen, dass die Markenidentität nicht losgelöst von Mitarbeitenden entwickelt werden kann und so weiter und so fort. Und sind dann aber recht schnell auf das zentrale Thema gestoßen, nämlich den Zusammenhang zwischen der Führungskultur in einem Unternehmen und der Marke. Und in diesem Feld hast du ja dann auch deine Dissertation geschrieben, die ja dann auch im Journal of Marketing publiziert wurde. Das haben wir vor 15, 16 Jahren gemacht. Ich durfte kürzlich ein Forschungsprojekt durchführen. Die Fragestellung war, was sind die wichtigsten Themen im B2B-Business, wenn ihr eure Marke führt? Und das Ergebnis war letztendlich Behavioral Branding, also Mitarbeitende als Markenbotschafter. Was alle verstanden haben, ist, dass Employer Branding wichtig ist. Man braucht eine starke Marke, dass man die richtigen Mitarbeitenden bekommt. Aber erhebliche Probleme, wenn es darum geht, Mitarbeitende dafür zu begeistern, als Markenbotschafter, Markenbotschafterin zu agieren. Wenn ich ehrlich bin, ich war etwas deprimiert. Wir haben 15 Jahre lang erstklassige Forschung gemacht, aber irgendwie ist mein Eindruck, da hat sich nichts bewegt. Was ist deine Einschätzung zum Status quo?
Ich habe da verschiedene Thesen dazu, warum der Status quo weniger erfreulich ist, als du es dir gewünscht hattest. Zum einen gibt es so Phasen, in denen mal das Thema Marke wichtiger und mal weniger wichtig ist in einem Unternehmen. Und das hatten wir natürlich eine lange Phase, wo es vielen Unternehmen nicht so gut ging. Da war Covid, da wird natürlich schnell gespart, bei allem, was nicht hartes Business ist. Und da fällt halt Marketing schnell mal unter den Teppich. Die Marke muss sich gerade wieder so ein bisschen nach oben klimmen, aber das Gute ist natürlich, dass sie alle merken, wenn sie sich zu Tode gespart haben oder so unsexy gespart haben, dass sie merken, jetzt müssen wir mal die Marke wieder hervorkramen. Das ist ein Aspekt. Den zweiten Aspekt, der hat damit zu tun, dass Führung verdammt schwierig ist. Eben nicht über Management zu führen, sondern über Führung zu führen. Und dann hat es mit Sicherheit auch noch auf der Seite von den Mitarbeitern zu tun, dass natürlich auch ein wahnsinnig großer Turnover entstanden ist bei den Mitarbeitern, dass die nicht mehr so lange bei einer Firma sind, dass die so ein Commitment hätten zu diesen Marken. Also da musst du schon eine sexy Marke sein, dass die Leute sagen, es lohnt sich wirklich da zu bleiben, auch wenn die Bezahlung vielleicht nicht so toll ist oder wenn alles gerade irgendwie Mist ist. Gerade bei Covid haben wir gesehen, dass es so viel Turnover gibt, dass es schwierig wird, an sich schon mal die Leute für die Marke so zu begeistern, weil du gar nicht die Zeit hast, diese mit den Leuten zu verbringen und die halt einfach sagen, ich könnte auch was anderes machen.
Das finde ich jetzt sehr spannend, dass du das erwähnst. in unserem Podcast hatte ich auch mal die Freude, mit Wolfgang Jennewein zu sprechen, den du ja auch sehr, sehr gut kennst. Und ich habe mich richtig mit ihm gestritten, weil Wolfgang hat behauptet, das Wichtigste sei die Kultur. Und wenn die Kultur stimmen würde, dann würden sich die Menschen mit dem Unternehmen, sprich auch mit der Marke des Unternehmens, identifizieren und würden dann auch, das war ja auch eine zentrale Erkenntnis deiner Dissertation, intrinsisch motiviert, sich für die Marke einsetzen. Ich habe dem gegengehalten, habe gesagt, das ist sicherlich alles richtig, aber einen viel größeren Effekt hat ein tolles Produkt, mit dem sich alle identifizieren können. Einen viel größeren Effekt hat schlichtweg der Erfolg des Unternehmens. Wir waren uns nur einig, dass wir uns nicht einig waren. Welche Seite würdest du einnehmen? Okay. Bedenke, du begegnest wahrscheinlich uns beiden irgendwann mal wieder.
Ich kann eigentlich nur falsch antworten. Ich habe Tendenz dazu zu sagen, dass ich deiner Einschätzung beistimme. Ich habe aber schon auch viel Erfahrung gemacht, dass die Leute Führungskräfte verlassen und nicht Unternehmen verlassen. Aber klar, wenn es dem Unternehmen schlecht geht, dann hilft auch eine richtig gute Führungskraft nicht mehr so viel weiter.
Man kann ja auch immer wieder beobachten, wenn wir diese Glamour-Marken haben, ich nenne jetzt bewusst keine, dass die dann ja auch in der Lage sind, in einem viel größeren Teich zu fischen, wenn es darum geht, Mitarbeitende anzuwerben. Also schlichtweg, deren Employer-Brand ist viel, viel attraktiver. Und in der Folge führt das ja dann auch dazu, dass die in der Lage sind, diese Mitarbeitenden auch zu geringeren Löhnen zu beschäftigen, weil das Schmerzensgeld wird sozusagen immaterial entrichtet, weil du darfst für diese Glamour-Marke arbeiten. Du kannst in deinem sozialen Umfeld sagen, also bist bei einer coolen Company, ohne dass du groß erläutern musst, wer ist das überhaupt oder dich für irgendwas entschuldigen musst.
Also das sehe ich auch bei den eigenen Studenten, die wir halt dann so auch vermitteln an diese tollen Glamour-Marken, wo sie immer dachten, oh, da werde ich nie. Die haben da manchmal so, wir haben vorher über Luxusmarken gesprochen, die sind da so ehrfürchtig, dass sie einfach nur dankbar sind, dass sie bei dieser Marke arbeiten dürfen und diese Line in ihrem CV aufführen können. Es gibt ja teilweise zum Glück nicht die wirklich großen Marken, aber es gab zeitweise auch Zeiten, wo solche Firmen gedacht haben, sie können Leute für lau einstellen.
Genau. Trotzdem bin ich ja immer noch vollkommen überzeugt von unseren Forschungsergebnissen, dass es einfach schlichtweg stimmt, wenn du Mitarbeitende hast, die intrinsisch motiviert sind, dann setzen die sich für deine Marke mehr ein. Was wären in der heutigen Zeit die zentralen Stellschrauben?
Aus meiner Sicht ganz klar Empowerment, dass die Leute das Gefühl haben, sie tragen bei, dass sie auch selber Entscheidungen treffen zu dürfen und dafür dann aber auch zur Verantwortung gezogen werden. Aber dadurch haben sie ja diesen Buy-in, dass sie sagen, sie kreieren diese Marke mit, sie tragen etwas dazu bei. Das ist das eine. Und der zweite Aspekt, würde ich sagen, und da sind wir natürlich ganz arg wieder auch im Gefilde vom Wolfgang und von Führung, ist, dass die Führungsaufgabe wirklich mehr und mehr eine psychologische Aufgabe wird. Also, dass ich das sehen kann, wenn es jemand nicht gut geht, dass auch Zeit und Raum da ist für die Befindlichkeiten der Leute. Und dass die, ja, dass man auch mal jemanden massieren kann. Ne? Also nicht im wörtlichen Sinne, aber dass man jemanden auch wieder auf den Teppich holen kann, dass eine Art Austausch stattfindet, wo sich jeder selber mehr versteht und dadurch zum Beispiel auch ganz viele Konflikte gelöst werden können. Ja? Und dann nicht jeder die Faust im Sack macht oder eine gute Miene zum bösen Spiel, sondern dass mehr und mehr so eine Sicherheit aufgebaut wird, dass die Leute wirklich konstruktiv sich streiten können und dass die Leute konstruktiv nicht einer Meinung sein können und dadurch halt natürlich auch ein sehr viel interessanteres Ergebnis entstehen kann, weil sehr viel mehr Mitspracherecht. Das Einbringen des Menschen ist natürlich auch für die Marke so viel mehr spannend, wenn ich den ganzen Menschen einbringe und nicht einfach nur seine Arbeitsleistung, die im Jobprofil drin steht, sondern die ganze Persönlichkeit mit einbringen kann.
Welche Rolle kommt der CEO oder dem CEO zu?
Eine sehr große, weil der Fisch fängt ja bekanntlich von oben an zu stinken. Und wenn die Person oben einen Führungsstil lebt, der diesen beiden Punkten nicht gerecht wird, dann kaskadiert es ja runter in die Firma. Und dann spielen halt alle irgendwie mit und sind die Soldaten von dieser Person. Das ist etwas, was hoch ansteckend ist, so ein Führungsstil.
Da habe ich noch eine Nachfrage. Vielleicht kannst du dich auch noch erinnern. Das war ganz am Anfang des Forschungsprojektes, wo wir auch uns gefragt haben, wie sollte so ein CEO agieren? Und ich erinnere mich noch, dass wir zu dem Zeitpunkt bei BMW einen CEO hatten, der hieß Professor Milberg. der nach innen enorm gestrahlt hat und nach außen kannte den fast niemand zu dem Zeitpunkt. Und auf der anderen Seite, das war dann auch immer unser erster Zugang, eher so die Rockstars, also Richard Branson und Co. Und in kurzem Denken, was wir damals hatten, haben wir die erstmal auf den Thron gehoben, um dann zu lernen, dass die Professor Milbergs dieser Welt wertvoller sind. Wie schätzt du das heute ein?
Dass so diese Charismatiker ja auch mal gerne den Hang zu einem übergroßen Ego haben oder vielleicht sogar in eine narzisstische Ecke gehen, was oft unentdeckt auch bleibt für eine Zeit lang, oder sich natürlich auch die Leute, die deren Protégés sind, natürlich auch gerne sonnen in diesem Strahlen, aber die nehmen halt erstmal sich selber wichtig. Für jemanden, dem es erstmal um die Sache selber geht und zum Zweiten, der auch anecken kann und der eben nicht allen gefallen muss. Und der auch mal unpopuläre Entscheidungen treffen kann.
Ich denke, wenn wir jetzt sozusagen den Kreis schließen, die halt für die Marke arbeiten, die Marke des Unternehmens arbeiten und eben nicht für die eigene Marke.
Das war's für heute. Die Luxusindustrie befindet sich im Wandel. Auf der einen Seite soll der Luxus demokratisiert werden, auf der anderen Seite scheinen aber die elitären Luxusmarken wie Hermes oder Rolls-Royce die besten Geschäfte zu machen. Was zeichnet eine wahre Luxusmarke aus? Was sind die Erfolgsfaktoren der Zukunft im Luxusmarketing? Mitarbeitende sind die besten Markenbotschafterinnen und Markenbotschafter. Welche Bedeutung kommen der Entlohnung, dem Führungsstil und der bzw. dem CEO eines Unternehmens zu, wenn es um die Motivation der Mitarbeitenden geht, sich für die Marke eines Unternehmens mit voller Kraft einzusetzen? Oder sind nicht vor allem faszinierende Produkte und Glamour-Brands der Grund dafür, wenn Mitarbeitende für die Marke ihres Unternehmens brennen? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als Felicitas und Thorsten, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören! Der St. Galler Marketing.